Danke, danke. Ja, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Kulturpodcasts Eintritt ermäßigt. Ich bin die Maxi, das ist Kati.
Hi, ich bin Kati.
Und wir sind hier beim Kulturpodcast Eintritt ermäßigt, ein Podcast für hoffentlich jeder Mann und jeder Frau. Wir haben was dabei für alle, von der Kulturbanausin und dem Kulturbanausen bis hin zu den alteingesessenen täglichen MuseumsbesucherInnen. Bei uns könnt ihr was hören von Graffiti über Gastro bis hin zum Goethe-Vernissage-Tag. Also wir hoffen, dass wir da für jeden was finden. Und ja, wir sind nicht nur wir zwei, sondern da steckt ein ganzes Team dahinter.
Ja, wir sind nämlich 7 Leute, also eine ganz coole Gruppe. Und ich stelle euch jetzt einmal die Namen vor, wer alles mit dabei ist. Und zwar ist dabei Flo, Lene, Silvia, Kiki und Sita. Ihr werdet in Zukunft von allen Beiträge hören.
Yes. Auf jeden Fall. Ja, um euch noch ein bisschen Info hinter den Stimmen zu geben. Ich bin Maxi, ich bin 21 Jahre alt, studiere hier in Frankfurt Gender Studies und Kunstgeschichte.
Erzähl mal, was du davor gemacht hast, das ist echt cool.
Ich habe davor sehr fachfremd Zahnmedizin studiert. Vielleicht kommen wir mal drauf zu sprechen.
Genau.
Und ja, in Sachen Kultur, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber so mein liebstes Kulturgut sind wahrscheinlich Museen. Ich liebe das. Also
oh,
ich könnte wirklich stundenlang in Museen verbringen. Das macht mich einfach happy. Und ja, Kati, erzähl mal was von dir.
Ja, ich bin Kati, ich bin 20 und studiere Wirtschaftspädagogik. So in meiner Freizeit oder in meinen Semesterferien bin ich als Skilehrerin unterwegs.
Cool.
Ja. Ich meditiere gerne und mache gerne Yoga, aber ich gehe auch gerne feiern. Und ich würde mich so freuen, wenn die Clubs wieder aufmachen.
Ja, ich will tanzen gehen.
Ich auch.
Après-Ski wäre ja dann auch voll deins.
Ja, das ist auch meins. Meine allererste kulturelle Erfahrung habe ich gemacht an meinem 10. Geburtstag oder so. Da war ich mit ein paar Freunden im Filmmuseum. Oh. Und da konnte man damals auf jeden Fall noch so einen Film zusammendrehen. Also wir haben da so Knetfiguren gebastelt. Und dann haben wir die quasi auf so ein weißes Papier gelegt und immer so ein Stückchen verschoben,
sodass
am Ende so ein kleiner Film entstanden ist, wo ein paar Fische sich selbst gefressen
haben. Oh, deep.
Genau, das war ganz süß. Und ja, so in der Schule so 1-2 Theaterstücke, ich glaube, das haben viele gemacht. Aber wenn ich mich da jetzt so zurückerinnere, das ist ein bisschen cringe, muss ich sagen.
Ja, same, ne?
Dafür hat das keiner aufgenommen.
Oh Gott. Ja, wenn wir jetzt gerade schon so süß im Gespräch sind, frage ich dich jetzt die Frage aller Fragen. Was ist denn dein Lieblingsessen, Kati?
Mein Lieblingsessen, boah, das ist schwierig, ne?
Mhm.
Ich glaube, so eine richtig, richtig gute Lasagne. Mein Mitbewohner hat sich da letztens selbst übertroffen. Da war ich schon sehr begeistert.
Grüße an den Mitbewohner
ja,
hier.
Ja, kannst gerne mal vorbeikommen, wenn er wieder eine macht.
Ja, dann nichts lieber als das,
und
ne?
Und deins? Erzähl mal.
Boah, ich glaube, ich bleibe auch in Italien tatsächlich. Ich glaube, ich muss Pizza sagen.
Du musst Pizza?
Pizza it is, ja. Das gibt's auch heute Abend noch.
Mhm,
seid gespannt. Und ja, ich weiß nicht, jetzt sind wir eigentlich genau schon im Thema. Super, Essen ist auf dem Tisch, Dinner is ready. Wir machen heute eine Folge zum Thema Gastro, denn auch Essen ist Esskultur.
Im Folgenden haben wir ein Interview geführt von Silvia mit der Gründerin von Cup Together. Sie heißt Marlene Haas. Es geht um die Cup Together Becher. Das ist eine nachhaltige Alternative für Coffee-to-go Becher. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
Keine Ahnung, wie es euch geht. Ich selber lebe seit etwa einem Jahr zwischen meinem Schreibtisch und der Kaffeemaschine. Mit To-Go-Kaffee ist da im Moment nicht so viel los bei mir. Für die Gastro ist das Essen zum Mitnehmen mittlerweile überlebensnotwendig geworden. Für die Umwelt waren To-Go und Takeaway aber schon vor der Pandemie nicht so toll. Der Müllberg in Deutschland wächst, aber damit auch das Bewusstsein für nachhaltigeren Konsum, wie wir festgestellt haben. Das konnten wir in einer Instagram-Umfrage mit euch sehen. Viele von euch hatten eine Alternative parat, Mehrweg statt Einweg, also zum Beispiel den eigenen Thermobecher mitnehmen. Eine andere Idee wären Pfandbecher. So ein System gibt es auch bereits in Frankfurt. Und weil ich diese Becher selber noch nicht wirklich auf dem Schirm hatte, dachte ich, ich frage mal bei der Quelle nach. Marlene Haas ist geschäftsführende Gesellschafterin der Lust auf besser Leben GmbH aus Frankfurt und hat mit Claudia Schäfer von der Kommunikationsagentur Von Wegen in Bornheim das Projekt Cup Together ins Leben gerufen. Das war alles 2018 und tatsächlich so erfolgreich, dass der FES das Pfandbechersystem als Mein Becher übernommen hat. Wie hat sich denn Ihr Kaffeekonsum in der Pandemie gerade verändert? Ist der To-Go überhaupt noch ein Thema für Sie?
Tatsächlich ist für mich To-Go im Moment kein Thema. Dadurch, dass ich insgesamt weniger unterwegs bin, ist es für mich eher so, dass sich To-Go-Konsum verringert hat, entgegengesetzt dem Trend.
Wie groß würden Sie denn sagen, ist denn das Einwegproblem in Frankfurt? Haben Sie da irgendwelche Zahlen zu?
Also in Frankfurt ist es so, und das sind die Zahlen jetzt vor Corona gewesen, dass 25 Millionen Einwegbecher im Jahr über die Theke wandern, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich eine Menge, die man nicht ignorieren kann und die natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir eine Touristendestination sind. Das heißt, es sind ja nicht nur Frankfurterinnen und Frankfurter, die To-Go konsumieren und das dann hier auch wieder in die Mülleimer schmeißen. Aber das Thema ist groß und wird auch nicht kleiner.
Aus Cup Together wurde ja dann später Mein Becher. Darin begründet liegt da auch eine Wette mit der Stadt Frankfurt. Könnten Sie noch mal erklären, was es damit auf sich hat?
Die Idee zu Cup Together ursprünglich ist ja schon, ich glaube, Ende 2017 entstanden. Und eine Kollegin von uns, die auch hier in Bornheim ihr Büro hat, die Claudia Schäfer von Wegen, einer Kommunikationsagentur, und wir haben eben damals gesagt, dass wir finden, Frankfurt braucht ein Mehrwegbecher-Pfandsystem. Und wir hatten da einige Gespräche mit der Umweltdezernentin oder auch mit dem Wirtschaftsdezernenten, und die waren tatsächlich eher skeptisch, ob so ein Pfandsystem funktionieren würde. Und von daher war die Idee, so eine Challenge auszurufen und gegen die Stadt zu wetten, natürlich auch irgendwie ein Trick von uns, um den Anreiz zum Mitmachen zu vergrößern.
Ich kenne es auch von mir selber, also als Studi hegt man doch einen ziemlich großen Kaffee-to-go-Konsum. Aber in den Mensen habe ich die Becher bis jetzt noch nicht gesehen. Ist da noch eine Koop geplant?
Also ich kann jetzt tatsächlich nicht vom aktuellen Stand aus meinen Becherperspektive sprechen, aber bis letztes Jahr hatten wir auch als Cup Together immer noch Gespräche mit dem Studentenwerk, und tatsächlich war es einfach sehr, oder ist es wahrscheinlich immer noch sehr schwer, an das Studentenwerk ranzukommen, beziehungsweise da wirklich so ein System einzuführen, was die nicht vorher auch in ihren Ausschreibungen kalkuliert haben. Dass natürlich das Land Ausschreibungen macht, die sich das Studentenwerk als Verpflichtung der Uni-Mensen bewirbt, und die sind natürlich minutiös kalkuliert so und gehen eine gewisse Dauer, und innerhalb von dieser Dauer ist es wohl schwer, ja, vom Plan abzuweichen, und wenn dann sowas wie der Mainbecher nicht mit einkalkuliert war, ist es einfach schwierig, den dann unterjährig, sage ich jetzt mal, einzuführen. Von daher hoffe ich und bin da ganz frohen Mutes, dass je mehr der Mainbecher einfach auch in die beispielsweise ja auch privaten Uni-Cafés kommt, desto mehr ist dann auch vielleicht ein Studentenwerk im Zugzwang.
Warum eigentlich überhaupt so ein Pfandsystem? Also man könnte ja auch einfach seinen eigenen Becher sich kaufen und mitnehmen, das machen ja auch schon viele.
Also das hatten wir auch von Anfang an gesagt, dass wir nicht den eigenen Mehrwegbecher gegen ein Pfandsystem ausspielen wollen oder sagen wollen, das eine ist besser als das andere. Aber es ist einfach schon so, dass es eine bestimmte, ich sage jetzt mal, Zielgruppe gibt, die eben nicht den eigenen Becher ständig dabei hat. Und die wollen wir eben mit dem Pfandsystem auch erreichen. Und die anderen, die sowieso ihren Becher mitbringen, die sollen das natürlich auch weiterhin machen. Aber tatsächlich ist natürlich so ein Pool-System, wo dann ein Becher auch immer wieder im Café, in einem anderen Café abgegeben und gespült werden kann, auch aus, ja, ökologischen Gründen total sinnvoll.
Läuft man nicht vielleicht auch so ein bisschen Gefahr, dass auch die Pfandbecher irgendwann einfach weggeschmissen werden? Also dass man den Becher nicht zurückgibt, das ist ja auch Plastikmüll, der dann auch noch anfällt.
Also ich glaube, da muss man so zwei Punkte unterscheiden. Das eine ist, dass der Mainbecher ja kein Plastik ist. Also das ist ein, ja, ein biologisch abbaubarer Rohstoff, der aus Lignin hergestellt wird. Das heißt, es sind Reste, also letztendlich Müll aus der Papierindustrie, der zu einem neuen Stoff entwickelt wird von einer Firma hier auch aus der Region. Das heißt, Plastikmüll entsteht da schon mal nicht, aber natürlich hat trotzdem auch so ein Becher eine Halbwertszeit. Da ist es einfach so, dass der von der Firma, die den Rohstoff herstellt, wieder recycelt werden kann. Ob das jetzt immer dann auch wieder ein neuer Becher wird, weiß ich nicht, will ich jetzt nicht versichern, aber es können auf jeden Fall andere Sachen wieder aus dem, ja, Rohstoff hergestellt werden.
Ich würde vielleicht noch mal zurückkommen zu ja allgemein To-Go-Verpackungen. Sie hatten auch schon erwähnt, in der Pandemie wird im Moment vermehrt Takeaway konsumiert. Gibt es dafür denn auch schon nachhaltige Lösungen?
Gibt es auf jeden Fall. Wir sind im Frankfurter Ernährungsrat im Arbeitskreis Plastik und Müllfrei Leben in Frankfurt aktiv. Und dieser Arbeitskreis besteht aus ganz vielen engagierten Privatpersonen, aber auch Initiativen und Vereinen. Und wir haben letztens so eine Übersicht auch erstellt, welche Anbieter es schon für beispielsweise so Lunchboxen to go gibt. Das sind tatsächlich mehrere. Das heißt, da gibt es schon Systeme. Es gibt jetzt auch sogar etwas in der Entwicklung für Pizzakartons. Die sind zum einen natürlich auch Einweg und zum anderen viel zu sperrig für die öffentlichen Mülltonnen. Das heißt, da entsteht total viel Müll auch auf den Straßen. Von daher gibt es da verschiedene Anbieter und Systeme und wir gucken gerade auch in diesem Arbeitskreis, wie wir da Frankfurt auch auf der Ebene nochmal weiterbringen können und sind auch mit Gastronomen im Gespräch.
Ab Juli sollen ja auch bestimmte Einwegverpackungen verboten werden. Wie sehen Sie denn den Beschluss der Bundesregierung? Geht da noch mehr?
Ja, da gibt es sicher noch mehr. Und das Interessante ist ja auch, finde ich, vor 3 Jahren beispielsweise, als wir angefangen haben, konnte man so das Thema Verbot von Einweg noch nicht so, oder man konnte es natürlich schon laut aussprechen, aber es war noch nicht so befürwortet. Das heißt, da sieht man irgendwie auch so einen kulturellen Wandel hin von Verbot ist negativ behaftet hin zu das wird ganz normal, dass es verboten ist und damit auch von der Bildfläche verschwindet. Und ich glaube einfach, dass das jetzt ein erster Schritt ist und man sieht, es ist politisch gewollt, nicht nur von einer Partei, nicht nur von einer bestimmten Randgruppe von Bürgerinnen und Bürgern, sondern von vielen. Und von daher glaube ich, kann das dann auch noch nachgeschärft werden.
Super, okay. Ich bedanke mich herzlich für das Interview, Frau Haas.
Ja, danke auch. Tschüss.
Okay, also ich glaube, wenn ich das nächste Mal mir einen Chai Latte hole oder so, frage ich auf jeden Fall nach so einem Frankfurt-Pfandbecher. Habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Also.
Nee, ich auch nicht, aber ich muss sagen, bei mir wird es sich richtig lohnen, weil ich trinke so viel Kaffee, ich liebe es
Ja,
total.
dann. Mensch, man lernt nie aus. Cool, aber jetzt mal ganz weg von Pandemie, Takeaway, wir können nicht in die Restaurants. Und jetzt stellt euch mal vor, heute wäre die Pandemie vorbei. Und was würdet ihr machen? So, ihr könntet alles haben auf der Welt, so überall essen, wo ihr wolltet. Ein Dinner auf einem Blumenfeld oder ein Barbecue am Strand oder auf einem Berg, keine Ahnung. Wir haben jemand gefunden, der solche Wünsche erfüllen kann und Zita hat diesen, keine Ahnung, diesen Wunscherfüller-Koch tatsächlich mal getroffen. Hören wir mal rein, was die sich so erzählt
Ja.
haben.
Ich bin Zita, eigentlich immer nur am Ende von Eintritt ermäßigt zu hören, habe aber auch zum Thema Essen ein Interview mit Matthias aus Frankfurt geführt, der mich in die Welt des Caterings mitgenommen hat. Matthias Hohlfelder ist 57 Jahre alt, hat sich in seinem Berufsleben schon so richtig ausprobiert, vom Taxifahrer über den Weinhändler bis dahin, wo er jetzt gerade arbeitet, nämlich im Catering. Genauer gesagt in der Überallküche, auch Westkantine genannt. Die Überallküche besteht neben Matthias aus 2 festen Mitarbeiterinnen und wird, je nach Größe der Veranstaltung, mit gebuchtem Personal erweitert. Aber was genau heißt Überallküche eigentlich?
Das heißt, dass du uns buchen kannst, du persönlich uns für ein Tête-à-Tête, für eine Firmenfeier, für eine Hochzeit, Geburtstagsfeier, Großveranstaltung, für ein Dinner auf freiem Feld an weißen Tischdecken, was auch immer. Wir machen dir das möglich.
Wow, interessantes Konzept, wie ich finde. Theoretisch muss man dann ja echt für alles bereit sein. Was war denn das bisher Außergewöhnlichste?
Das war tatsächlich in einem historischen Gemäuer eine Hochzeitsfeier für 25 Personen, in der es weder eine Küche noch eine Kühlmöglichkeit noch eigentlich, nein, eigentlich gab es gar nichts. Und da haben wir dann gekocht und haben viel improvisiert, weil auch die Stromleitungen waren nicht so stark, dass wir einen Herd hätten aufstellen können, aber mit ein paar Induktionsplatten, die portabel sind, mit Réchaud haben wir uns da beholfen und das hat wunderbar geklappt. Also tatsächlich fing es damit an, dass mir die Arbeit in der Weinhandlung langweilig wurde und ich mir gedacht habe, dass man ja eigentlich andere Dinge tun kann und dann kamen lauter Zufälle zueinander. Der erste war, dass mich eine Kundin in der Weinhandlung gefragt hat, sagen Sie, kennen Sie eigentlich einen guten Caterer, der mir für meine Geburtstagsfeier Suppe kochen, Kuchen backen kann? Und da habe ich gesagt, klar, das kann ich machen. Und dann hat sie gesagt, ach was, ja, dann machen wir das doch. Das war tatsächlich mein allererster Auftrag. Danach bin ich mit Wein zu einem Restaurant gefahren und die haben mir gesagt, wir machen jetzt eine Event-Location auf. Du hast doch jetzt auch schon mal gecatert, willst du da nicht vielleicht für unsere Gäste auch Angebote schreiben und eventuell halt gebucht werden? Und ich habe gesagt, klar, will ich. Und dann habe ich mich dran gehalten, fortan immer nur noch, klar, mache ich, zu sagen, egal wie schwierig und ausgefallen die Fragen waren. Und dann habe ich zwischenzeitlich mal in einem Restaurant gearbeitet, weil ich gemerkt habe, so ganz ungelernt Catering zu machen, ist zwar eine tolle Herausforderung, aber man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Und dann war ich in Berlin in einem Restaurant, in einem Sterne-Restaurant in der Küche und habe so ein Praktikum gemacht, wenn ich da jetzt dran zurückdenke. Muss ich schon sagen, da war ich ziemlich naiv.
Tatsächlich hat Matthias da nämlich gemerkt, dass er ganz viel noch nicht kann. Wenn er als ungelernter Koch zum Beispiel gefragt wurde, ob er mal schnell eine Sauce Crédit machen könnte, war er total überfordert, hatte den Begriff zwar schon mal gehört, aber hatte das Rezept nicht im Kopf. Kochen ist für ihn nicht umsonst ein Lehrberuf und er hat ganz großen Respekt davor. Total mutig, dass er sich trotzdem allen anstehenden Herausforderungen stellt, wie ich finde. Aber wie ist das? Bekommt man dann nicht auch wahnsinnig viel negatives Feedback?
Also so negativ war es nie, zum Glück, klopf, 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 dass das auch und hoffe auch, dass das so bleibt. Aber natürlich, klar, du bekommst immer auch mal negatives Feedback. Also jemand sagt, ach Mensch, bisschen mehr Salz wäre toll gewesen und ihr hattet keine Salzfässer dabei oder irgendein Gericht entspricht nicht den Erwartungen der Gäste. Aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit und unseren Service anbieten, natürlich auch bei den Gästen ja eine gewisse Neugier weckt. Das heißt also, wenn wir darum gebeten werden, das Lieblingsgericht der Braut bei einer Hochzeit zu letztendlich interpretieren, dann sind die Auftraggeber, insbesondere natürlich die Braut, auch neugierig, wie wir das machen. Weil, man kann viele Gerichte selbst nach einem Rezept nachkochen, aber jeder Koch kocht es am Ende doch ein bisschen anders.
Wenn Matthias in seiner Freizeit essen geht, hat er mir erzählt, kommt es immer darauf an, wo er gerade ist. Wenn es in seinem Stammrestaurant freitagabends ist, natürlich außerhalb der Corona-Zeiten, bestellt er meistens einen Frankfurter Schnitzel mit grüner Soße. In anderen Restaurants aber, bei denen er die Arbeit der KöchInnen bewundert, versucht er immer, neue Gerichte zu probieren, die er noch nie vorher gegessen hat. Oder die ihm selbst zu aufwendig sind, sie daheim zu kochen. Eine Frage beschäftigt mich aber schon vorm Interview sehr. Was kochen Köche eigentlich zu Hause? Vor allem, wenn man eh den ganzen Tag am Herd stand, hat man dann überhaupt noch Lust zu kochen? Was wünscht sich Matthias?
Dass es einen Lieferdienst gibt, der mir eine Pizza bringt, die dann tatsächlich wirklich ofenheiß auf meinen Tisch kommt. Da es diesen Lieferdienst nicht gibt, koche ich dann eben doch ein paar schnelle Nudeln. Irgendeine Zutat habe ich sowieso immer im Kühlschrank, irgendwie Zwiebeln und irgendein Gemüse sind immer da. Und eine Dose gute Tomaten gibt's auch und dann wird daraus eine Kombination, die lustloses Kochen mit einem leckeren Essen verbindet.
Und wenn die Kochlust dann doch mal da ist?
Ja, meistens koche ich ja nicht für mich alleine, sondern ich habe zum Glück noch ein paar, also insbesondere eine Mitesserin und aber ansonsten auch, wenn man darf, ganz gerne Mitesser um mich herum. Das heißt also Sachen, die mich irgendwo mal beeindruckt haben, die ich einem anderen Koch abgeguckt habe, insbesondere was Zutaten oder auch Zubereitungsweisen angeht, damit versuche ich dann natürlich auch zu beeindrucken. Und ich möchte natürlich gucken, ob ich das genauso gut hinkriege, wie ich das entweder selbst mal bei einem anderen Koch gegessen habe oder wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ich irgendwo ein Rezept gesehen habe und mir denke, wow, das muss ich eigentlich mal selber machen. Das ist dann natürlich auch die Herausforderung dabei.
Spannend. Auf jeden Fall ein Job, der viel Stressresistenz, Durchhaltevermögen und vor allem auch Kreativität benötigt. Danke auf jeden Fall an dich, Matthias, für das Interview und viel Glück noch bei deinen weiteren, hoffentlich ganz bald wieder größeren Projekten und Aufträgen.
So, das war der kleine Ausflug ins Catering. Ich würde mir jetzt zwar keine Suppe bestellen, wenn ich die Wahl hätte, aber so ein Dinner im Blumenfeld hört sich ganz nice an. Ja. So, und jetzt, wer spätestens jetzt keinen Hunger bekommen hat, der sollte aber jetzt Hunger bekommen. Oh, ich sag's euch, Leute, jetzt geht's los.
Ja, jetzt wird's
was
richtig
kommt
tasty.
Jetzt, Max, erzähl mal, was ihr da getrieben habt.
Ja, die Lene und ich, wir haben uns getroffen und einfach mal geschaut, so, was ist die beste Pizzeria und was ist die schlechteste in Frankfurt? Keine Sorge, es werden keinerlei Namen genannt, aber...
Schade.
Nee, also es war wirklich überraschend und ja, hören wir einfach mal rein und ach, ich habe jetzt schon Hunger. Es wird super.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Mal Best vs. Worst.
Hallöchen! Und wir sind heute hier, um ein Best and Worst Pizza Tasting zu machen. Wir haben gemeinsam über Google-Bewertungen die beste und schlechteste Pizzeria Frankfurts rausgesucht und werden natürlich die ganzen Sachen auch anonym lassen. Haben uns da dann gewisse Sachen bestellt und ja, einfach mal gewartet, was so passiert.
Also, ich habe hier auf Google Bewertungen mit 2,5 Sternen eine Pizzeria gefunden. Die haben eine vegetarische Pizza. Und was hast du?
Ich habe auch eine Pizzeria gefunden, 4,6 Sterne, und die haben auch eine vegetarische Pizza. Also, die ist die beste Pizzeria. Und um das Ganze noch ein Ticken spannender zu machen, haben wir uns überlegt, wir bringen noch ein kleines Special mit rein. Und zwar haben wir den verschiedenen Pizzerien jeweils geschrieben, dass wir gerne was im Deckel stehen hätten. Also, dass sie was reinschreiben. Wir hätten gerne Dauerwelle Ultras, Hashtag Eintritt ermäßigt. Okay, die erste Pizza ist jetzt da. Es ist die besser bewertete Pizza, die kam zuerst.
Maxi, du hast die Ehre.
Jetzt, ja. Ich bin sehr excited. Es war sehr früh da. 21 Minuten stand noch dran und sie war schon da. Wow, das ist wie Weihnachten. Okay, jetzt der große Moment. Wir machen den Pizza-Karton auf. Nein! Oh, enttäuschend. Es steht leider gar nichts drauf. Nirgends, auch nicht obendrauf. Und die Pizza an sich, ja, sieht schön aus, kann man schon sagen. Ja, also vielleicht ein bisschen viel Rand, aber das muss nichts heißen.
Hier, bitte nimm dir ein wunderschönes Stück. Es ist drauf.
Oh ja,
stimmt. Zucchini, nochmal Tomate extra, Brokkoli und Champignon. Ist auch nicht wahnsinnig viel Käse.
Okay, na dann guten
Appetit. Man schmeckt auf jeden Fall den Pilz.
Ja, ich dachte gerade auch, mein Bissen hat nur nach Pilz geschmeckt.
Ja. Also unten ist, es ist crunchy auf jeden Fall, der Rand.
Ja.
Okay, von 0 bis 5 Pizzas, wie viele Pizzas würdest du diese Pizza raten?
Oh, schwierig. 3,5 oder 4. So, also ich finde es schon ziemlich gut, aber ja, sagen wir 4. Ich gebe 4.
Okay.
Es ist gut, aber Luft nach oben. Und du?
Es ist eine gute Pizza. Ich meine, Pizza ist Pizza. Aber ich würde auch so, ich glaube, sogar 3,5 sagen.
Also ich würde sagen, wir können uns zwischen 3 und 4 auf jeden Fall
einigen. Genau, auf jeden Fall.
Okay, so viel dazu. Jetzt zur zweiten Pizza. Wie sah's denn da aus?
Jetzt haben wir hier 2 Pizzakartons in dem ersten.
Ist 10 von 10.
Wunderschön, wir lieben es.
Oh mein Gott.
Unglaublich.
Diese Raute, wow.
Ja, der Hashtag, sie haben den Hashtag gemacht. Ein Traum.
Ja.
So, die Pizza. Ja. Es ist sehr viel Käse im Gegensatz zu anderen. Der Käse ist auch obendrauf. Auch hier haben wir Brokkoli, Paprika, Zwiebeln. Ah, Peperoni.
Mhm.
Es sind auch wieder Champignons. Ein wenig kreativer an der Gemüseauswahl.
Ja.
Und ein sehr dünner Rand. Es schmeckt nach Käse. Und also, man schmeckt sehr wenig von dem Gemüse. Ich glaube, der Boden ist sehr trocken im Gegensatz zu anderen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das sind vorgekaufte Pizzaböden. Ich glaube, dass diese Pizza, die ist nicht schlecht für, wenn man von einer sehr langen Feiernacht heimkommen würde, wäre ich sehr glücklich.
Definitiv. Also, hätte ich mehr Bock drauf, ja.
Maxi, was hältst du davon, wenn wir einfach noch die besten und schlechtesten Rezensionen von
jeweiligen
Restaurants aus Google vorlesen? Weil wir haben da schöne Schätze gefunden. Ich habe von dem schlecht bewerteten eine schlechte Rezension, 1-Stern-Rezension, die vor einem Jahr passiert ist. Und hier steht, Pizza war katastrophal, Walla nicht zu empfehlen, Gummiteig AMK, Pfui Teufel, Zitat Ende.
Klare Worte an dieser Stelle.
Absolut. Dass es weder ein Gummiteig AMK war und katastrophal war meine Pizza auch nicht. Aber ich finde es nicht so furchtbar. Also ich fand wirklich, wie gesagt, das ist ja so eine Hangover-Pizza.
Ja, definitiv. Ich schaue mal nach einer schlechten erstmal, um zu schauen, ob ich dem zustimmen würde. Aber, oh, hier gibt's was zur vegetarischen Pizza.
Hm.
Also, die vegetarische Pizza hat leider nach altem Bratfett gestunken.
Oh.
Hierzu kommt, dass das Gemüse nichts mehr mit Gemüse zu tun hatte. Aus gesundheitlichen Bedenken ist es in den Müll geflogen. Also, das finde ich jetzt sehr intens und kann ich definitiv nicht bestätigen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dafür, wie schlecht die Pizza bewertet wurde, die zweite Pizza, Ich finde beide sehr ähnlich. Also beide haben sehr große Stärken und sehr große Schwächen.
Ja, tatsächlich, doch.
Und ich glaube, ich kann sehr gut sagen, dass beide mit einem 3,5 sehr gut bewertet werden.
Definitiv. Also ich finde auf gar keinen Fall, dass die Gummiteigpizza nach Gummiteig schmeckt.
Ja, Amka.
Amka. 3,5 würde ich unterschreiben, denke ich.
Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich eine Lebensmittelvergiftung bekomme. Ja, sonst würde ich mal sagen, vielen Dank, Maxi, dass ich das mit dir machen durfte.
Gerne, danke dir. Es war mir eine Freude.
Sehr schön. Ich glaube, mit einem guten 3,5 können wir abgeben, oder?
Doch, ich denke, damit sind alle zufrieden und sehr gerecht.
Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Bye, bye.
Wie cool war bitte denn dieser Beitrag jetzt zu dem Pizza-Tasting? Ja, voll gut. Also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und dass sie auch den Hashtag da benutzt haben und das noch mit in den Pizzakarton geschrieben haben.
Ja.
Ja, kann man auch sehen auf unserem Instagram-Kanal.
Genau.
Da wurde das gepostet.
Mhm, auf @radiodauerwelle.
Ja, folgt uns da gerne. Ein bisschen Einwerbung an dieser Stelle. Kann nicht schaden.
Kann nicht schaden. Nee.
Wir sind die Ultras, okay?
Absolut, absolut.
Genau, und was kommt noch zu einem leckeren Dinner? Da darf natürlich eine Sache nicht fehlen, und zwar die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.
Oh ja,
ein
kleiner Nachtisch.
Und deshalb kommen jetzt zum Schluss noch unsere Veranstaltungstipps.
Genau.
Weil das wird eine feste Rubrik in unserem Podcast. Und unser erster Veranstaltungstipp hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Es geht um das Autokino in Gravenbruch.
Mhm.
Wie cool ist bitte Autokino? Warst du schon mal da?
Ja, ich liebe es einfach. Ja. Das war so ein kleines Träumchen, das mal zu machen. Und dann kann man das hier einfach machen. Wow, große Empfehlung.
Das ist das Kinoerlebnis und man kann die Tickets dort einfach vorbestellen, dann pünktlich hinfahren. Und natürlich, was beim Kino nicht fehlen darf, ist Popcorn und Snacks. Die kann man da vor Ort bestellen. Und es gibt dort zwei Leinwände, also es gibt immer zwei Filmauswahlen. Und
könnt ihr euch mal anschauen. Die Website verlinken wir natürlich in der Beschreibung. Okay, und wer jetzt noch Lust auf Nachschlag hat, gibt's hier noch einen Gastro-Tipp. Wenn ihr mal einfach was anderes ausprobieren wollt, einfach mal essen wie die alten RömerInnen, da haben wir hier einen Tipp, und zwar hat das Archäologische Museum Frankfurt auf seiner Website eine kleine Rezeptesammlung an römischen Gerichten zusammengestellt. Den Link packen wir natürlich wie immer in die Beschreibung. Schreibt uns gerne, wenn ihr es ausprobiert.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht mache ich es auch.
Ein Opferbrot für die Kati.
Genau.
Supi.
Alles, was gekocht wird, wird auch gegessen bei uns in der WG.
Supi.
Leute, wir haben doch alle die Goethe-Card. Und wusstet ihr, dass damit ein Kulturticket einbegriffen ist? Was sehr cool ist, weil da kommt ihr in viele Ausstellungen, in viele Museen kostenlos rein. Unter anderem das Museum für angewandte Kunst. Dort gibt es aktuell eine Ausstellung unter dem Motto Meet Asian Art. Oder auch das Historische Museum mit einer Sonderausstellung zum Gärtnern sowie Klima und Nachhaltigkeit.
Also super spannend und auch sehr passend für unseren Podcast hier.
Genau. Und zum anderen auch der Palmgarten, was jetzt im Frühling super schön ist.
Oh, ja.
Ja.
Große Empfehlung, falls ihr noch nicht da wart. Warum auch immer.
Auf jeden Fall.
Ihr verpasst was. Heute ist wirklich was für alle Sinne dabei. Jetzt haben wir was zum Anschauen. Ein Filmfestival. Und zwar wird Wiesbaden einmal jährlich zum internationalen Schauplatz für Filme aus Mittel- und Osteuropa mit dem Go East Film Festival. Dieses Jahr findet das Ganze auch statt, vom 20.04. bis zum 26.04. Vermutlich in einer Online-Version und pandemiegerecht. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Website, die wir euch natürlich unten verlinken werden. Ja, tatsächlich war es das schon.
Und jetzt?
Ja, und auch wenn es jetzt wirklich unsere allererste Aufnahme hier für den Podcast war und wir ungelogen ein bisschen nervös waren, ich sag nur, don't stop believing. Also wir glauben ganz fest daran, dass es noch besser wird und wir einfach noch viele tolle Podcasts hier mit euch zusammen uns anhören können. Und hören wir jetzt natürlich auch mit einem Kracher auf, würde ich sagen. Die Zita hat sich einen ganz, ganz tollen Song ausgesucht.
Absolut genial, mein Lieblingssong.
Aus den 80s, ja. Und ja, lasst uns doch mal reinhören und einfach den Ohrwurm für den Rest des Tages genießen. Und bis dahin, bis nächstes Mal. Ciao,
bye,
ciao.
Bye,
hi, ihr Lieben. Ich bin Zita und werde euch ab jetzt immer am Ende von Eintritt ermäßigt ein Lied und dessen Geschichte vorstellen. Lieder haben ja alle ihre ganz eigenen Stories. Warum sie geschrieben wurden, an welchem Ort, von wem, für wen, wieso und wie sie ankamen. Und genau darum soll es hier gehen. Fangen wir heute mal mit einem absoluten Klassiker an. Don't Stop Believin' von Journey. Wer kennt's nicht? Das Rausschmeißer-Ankündigerlied auf jedem Dorffest, bevor Angels von Robbie Williams anklingt. Jonathan Cain, der Keyboarder der Band, hat den Song inspiriert. Er ist nach L.A. gezogen, weil er dort auf den großen Durchbruch mit Journey gehofft hat. Aber irgendwie schien's einfach nicht zu klappen. Die Band wurde nicht bekannt. Er hat dann seinen Vater angerufen und war wirklich kurz darauf aufzugeben. Noch ein letztes Mal hat er seinen Papa nach Rat gefragt und hat gefragt, ob er nicht doch lieber wieder zurück nach Hause nach Chicago kommen sollte. Und sein Vater hat dann geantwortet, komm auf keinen Fall heim, bleib am Ball und don't stop believing. Und da war dann die Idee. Ganz wenige Monate später verhalf ihm der Song, der daraus entstanden ist, zum Durchbruch und ist auch noch heute, 40 Jahre nachdem der Song veröffentlicht wurde, weltweit bekannt. Also 1981 wurde der veröffentlicht. Ich liebe diese Story. Also Leute, ihr wisst Bescheid, das Lied jetzt ganz laut aufdrehen und mitgrölen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und falls ihr Tipps für Lieder mit guten Geschichten habt, dann schreibt uns voll gerne. Eure Zita!
Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train, going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train, going anywhere.